Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, dass du das Gefühl hast, du hättest eine Sache verstanden, gecheckt, wie sie funktioniert. Und plötzlich kommst du so am Punkt, an dem du merkst, Scheibe, ich habe es gleich nicht verstanden, es funktioniert. Es ist doch noch etwas komplexer, es ist doch anders. Ich habe diese Woche ein paar Vorstellungsgespräche geführt und unter anderem haben wir dort auch eine Person gehabt, von der habe ich vorgängig mal den Lebenslauf gelesen und da dachte ich, das könnte noch etwas sein. Und dann ist die Person im Gespräch gewesen und auch so während dem Gespräch gefunden, doch, ich habe das Gefühl, ich kann die Person so ein bisschen einschätzen und ich weiss ein bisschen, mit wem ich zu tun habe. Und das Lustige war, so, rückblickend von dem Gespräch haben meine Kollegin und ich so ziemlich zum gleichen Zeitpunkt im Gespräch so das Gefühl gehabt, nein, red nicht mehr weiter. Erzähl nicht mehr, mach das Bild nicht kaputt, das wir von dir haben. Die Person hat dann irgendwie nicht mehr aufhören zu reden und irgendwie immer so in die gleiche Geschichte und so. Was ich eigentlich damit möchte sagen, manchmal hat man vielleicht von etwas oder auch von Gott oder von der Bibel wie ein Verständnis gewonnen. Und es freut sich vielleicht auch über das. Und dann kann irgendwo so das Gefühl von dem, dass es vielleicht doch noch nicht abschliessend ist, irgendwie wirklich bedrohlich vielleicht werden oder auch unangenehm so, es gibt doch noch mehr. Ich habe vielleicht Jesus doch noch nicht so ganz verstanden. Ich habe gemeint, ich weiß etwa, wie er tickt und dann kommt irgendwie so eine Bergpredigt. So die Seligpreisungen. Zum Beispiel, und man merkt, also mir ist es einmal so gegangen, doch noch wenig verstanden. Hey, nochmal, der ist irgendwo gleich noch etwas anders. Und da wären wir eigentlich schon mit beim Thema. Seligpreisungen, Bergpredigt. Wir werden bis im Ende März 6 Predigten, Inputs miteinander anschauen zu dem Thema. Bergpredigten. Der Raffi wird reden, der Joachim wird reden, ich. Werden uns dem unglaublich herausfordernde Thema annehmen. Bergpredigt, kann man vielleicht sagen, ist die wichtigste Rede von Jesus, die uns in den Evangelien überliefert ist. Sie ist total herausfordernd, was Jesus da sagt. Es ist auch provokativ. Es passt in kein System, in kein Programm ein, was Jesus da, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, rauslässt. In keine Ethik, die wir irgendwo sonst so kennen, einfach irgendwo von einem ganz anderen Stern. Ein bisschen irritierend dort und da. Und genau darum schauen wir es an, weil wir ja dieser Herausforderung auch entgegentreten wollen, Gott und auch das Verständnis von Gott in Bezug auf verschiedene Themen, einfach irgendwo das mehr zu erfassen. Ich möchte mit euch gerade am Anfang mal die Stelle aus dem Matthäus-Evangelium lesen, Kapitel 5, Verse 3 bis 10. Lukas berichtet auch über Bergpredigt, ein bisschen in einer schlankeren, vor allem über seligpreisigen, knackigeren Version. Und Matthäus hat das dann noch ein bisschen mehr ausgeführt, was Jesus dort zu sagen hat. Und ich lese es mal vor, ihr dürft auch gerne dahin mitlesen, ich habe es extra gross gemacht, für alle, die Brille heute Morgen nicht dabei haben. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Machtlosen, oder Sanftmütigen, könnte man auch sagen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes und Töchter Gottes genannt werden. Und glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich will heute ein paar grundsätzliche Sachen einerseits auch sagen, wie man die Seligpreisungen verstehen kann und auf zwei eingehen. Heute Morgen und der Joachim und der Raffi werden dann an der weiteren Sündung einzelne von diesen Sätzen anschauen, wo Jesus gesagt hat, glücklich sind, die glückselig sind. Tada, tada. Zuerst einmal glückselig ist vielleicht jetzt nicht mehr ein ganzes Wort, das wir so kennen. Da hat der Luther noch ein bisschen in einer anderen Zeit gelebt und sich vielleicht noch ein bisschen in einem anderen Wortschatz bedient. Man könnte heute auch sagen, glücklich. Das ist allgemein verständlicher. Und es ist eine Art ja, eine Gratulationsformel, die Jesus da wählt. Also, es zu beglückwünschen sind. Und dann adressiert er eine gewisse Gruppe von Menschen. Und dann folgt eigentlich eine Zusage, ein Versprechen. Insofern kann man eigentlich auch immer lesen, zu beglückwünschen sind. Und das ist eigentlich nur schön, dass es anscheinend Glück und auch das Glück für den Mensch etwas ist, das auch für Christus und für Gott eine Relevanz hat. Es ist nicht einfach egal, ob man glücklich ist oder nicht glücklich, sondern Jesus ist es da wichtig, das herauszuheben, gewissen Menschen ganz eine besondere Gratulation zuzusprechen und die auch in Verbindung mit einer Zusage. Jetzt Folgendes, glaube ich, ist noch wichtig auch fürs Verständnis von diesen Seligpreisungen oder Beglückwünschungen, Gratulationsformeln. Ist mal spannend, Jesus redet in keinster Art und Weise von sich selber. Also er sagt nicht irgendwie, glücklich sind, hätten wahrscheinlich die allermeisten Christen erwartet, die an mich glauben oder die zum christlichen Glauben gehören oder zu der christlichen Religion oder so, sondern es ist ein Text, es sind Worte, die nicht irgendwo in einem nationalen Verständnis ausgesprochen worden sind. Zumindest haben wir überhaupt keine Anhaltspunkte da, dass es nur irgendwo für die Juden gegolten hätte oder für die Römer oder sonst irgendwie. Oder nicht irgendwie an eine religiöse Gruppierung, sondern es ist ein Text an jeden Mensch. In jedem Land, auf jedem Kontinent gibt es Menschen, die unter die Eigenschaften fallen, die Jesus hier adressiert. Es gibt überall Arme, es gibt überall Hungernde, es gibt überall Verfolgte und so weiter. Also es ist ein Text, der für jeden Mensch gilt und an jeden Mensch gerichtet ist. Und insofern auch die Versprechen von Jesus, die Zusagen, allgemein gültig. Es sind keine Ermahnungen, es ist kein Appell, es sind nicht einmal Aufforderungen, sondern es sind in erster Linie Zusagen von Gott. Spannend ist auch, es ist nicht irgendwo konditioniert. Also das wird heissen, wer mir nachfolgt, der wird das und das erleben. Sondern, wie gesagt, es sind Zusagen an alle Trauernden und alle Armen und alle anderen, die aufgeführt worden sind. Man könnte auch sagen, es ist eine Ethik, die Jesus hier anwendet. Und spannend eigentlich, dass wir einerseits drin sind, das ist jetzt vielleicht heute Morgen ein bisschen schwer zu fassen, aber wir werden eigentlich im Laufe dieser Sündung, denke ich, die Übersicht gut bekommen. Einerseits ist es einfach einmal eine Ethik von Jesus, wo man merkt, Jesus nimmt die Not wahr. In dem ersten Teil geht es einfach mal um Beobachtungen von Jesus, wie es den Menschen geht. Wir müssen uns vorstellen, so wie man die Schrift irgendwo verstehen kann, ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Das sind ein Haufen Menschen. Jesus sieht die Menschen, beobachtet die Sachen und nachher geht er auf den Berg, setzt sich mit seinen Jüngern und dann redet er über das, so scheint es mir da, was er beobachtet hat. Und er redet aus einer Barmherzigkeit raus, aus einem Bewegtsein raus, über das, wie er auch das Leid sieht, durch das die Menschen gehen. Also es ist einmal ein Feststellen von dem, dass da Menschen sind, auf dem Kontinent, auf dieser Erde, in dem Land, die leiden. Und das bewegt ihn einfach mal. Und erst in einem zweiten Teil von diesen Versen oder auch von diesen Seligpreisungen merken wir, redet Jesus über Ethik. Wie zum Beispiel, Glücklich sind die, die barmherzig sind mit anderen. Glücklich sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Jetzt starten wir mal steil 3, Vers 3. Zu beglückwünschen sind die Armen. Zu beglückwünschen sind die Armen. Damit ist vielleicht nicht gemeint, beispielsweise Raffel, wenn du sagst, ich bin so ein armer Siech. Das nicht in erster Linie, wenn man sich irgendwo gerade benachteiligt oder so fühlt, sondern so wie man es jetzt zumindest auf dem Text her, glaube ich, muss verstehen, geht es da um die Armen, die wirklich materiell und existenziell arm sind. Jesus sieht die Menschen. Und die sind ihm ganz wichtig. Da reden wir nicht von der Unterschicht, von denen, die einfach jetzt vielleicht nicht den Ferrari fahren oder zu der damaligen Zeit vielleicht irgendwo den schwarzen Hengst haben aus dem Orient, aber sonst eigentlich alles haben, irgendwie 3 Kleider, ein Haus und ein bisschen Land, wo sie ihre Sachen anbauen und so. Sondern da ist die Rede schon eigentlich von den Armen, von den Ärmsten. Die, die wirklich nichts haben. Die, die keinen eigenen Besitz haben. Die, die sich nie satt essen können. Das sind die, die keine Perspektive haben im Leben. Die nicht einmal ein Wahlrecht haben, also wirklich nichts haben. Die adressiert Jesus da. Die beglückwünscht Jesus da. Ist schon einfach mal spannend, oder? Ich glaube, es ist Matthäus, der da übersetzt, glücklich. Die, die vor Gott arm sind. Arm im Geist, glaube ich, übersetzt der Luther. Da gibt es auch verschiedene Verständnisvarianten davon. Ich denke, die naheliegendste ist auch da abgeleitet von dieser Armut, dass Menschen irgendwo aufgrund von dieser unglaublich schweren Lebenssituation irgendwo auch innerlich kaputt gegangen sind, irgendwo gebrochen sind. Ich habe früher nicht mehr gemeint, das sind die gemeint, wo geistlich arm, die einen unglaublichen Hunger haben nach Gebet und nach Worship und so Sachen, die ja nicht schlecht sind, aber die ich mehr so im Sinne der geistlichen Disziplinen verstanden habe und mich dann immer unglaublich angesprochen gefühlt habe in dem Text. Aber man muss vielleicht wirklich sagen, das erste Mal hat Jesus da gemeint, einfach Menschen, die unter ihrer Armut nicht nur am Körperlichen irgendwo gebrochen sind. Ich finde es berührend, wie das Herz von Jesus bewegt. Die Untersten von der Unteren adressiert er. Nicht, dass die anderen, die Reicheren oder ein bisschen höher gesetzt in der Gesellschaft, schlechter wären. Also gar nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Aber das bewegt ganz in einer besonderen Art und Weise das Herz von Jesus. Die Menschen. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, wenn es einem so geht. Wenn man absolut mittellos ist. Nichts hat, was einem selber gehört. Und du dich nie kannst satt essen. Auch nicht satt trinken. Und Jesus versichert diesen Menschen, und ich glaube, da kommt die Kraft drin, oder auch zum Vorschein von diesen Worten von Jesus, da versichert er ihnen, dass sie ganz eine besondere Aufmerksamkeit geniessen bei Gott. Er versichert ihnen, dass auch wenn sie in dem Reich, in dem römischen Reich oder in der damaligen Gesellschaft Vergessene sind, werden sie, und das muss man einfach auch mal stehen lassen, im Reich Gottes im Mittelpunkt stehen. Oder vielleicht mit anderen Worten, das Reich Gottes, ich kann uns das auch nicht abschließend erklären, vielleicht kann es der Raffi oder der Joachim, ich kann es nicht, dass sie das Reich Gottes in einer ersten Priorität für die Menschen kommt, die irgendwo in unseren gesellschaftlichen Regeln irgendwo ganz zuletzt kommen oder Reihenfolgen. Das sichert er ihnen zu, das versichert er ihnen und er gibt durch das, durch die Worte, all diesen Menschen die Würde zurück, wo sie ganz sicher nicht mehr sich selber oder viele nicht mehr sich selber aus empfinden. Wer arm ist, sei es aufgrund von eigenem Verschulden oder sei es auch aufgrund von, vielleicht von einfach Voraussetzungen, wie dass man schon in Armut geboren wurde, ist, ich glaube, die allermeisten Menschen leiden unter dem. Und das hat eine Auswirkung auf das Selbstwertgefühl. Wenn man immer der Loser ist, immer der, der vergessen geht, immer der, der battlen muss, da eine Würde zu behalten, ist wahrscheinlich unglaublich schwierig. Und genau diese Würde gibt ihnen Jesus zurück mit dieser Verheißung, mit dem Versprechen. Und sie haben eine unglaubliche Kraft, die Worte. Ganz besonders wahrscheinlich für die Menschen, die das betroffen hat. Weil es war nicht irgendeiner, der das gesagt hat, der irgendwo aus seinem Palast auf dem hohen Ross gekommen ist und gesagt hat, hey, nehmt es easy. Dann mal in einer anderen Welt wird es schon besser gehen. Jetzt geht es halt mir besser. Sondern sie kommen von einem die Worte, wo selber eine Armut gelebt hat. Jesus ist wahrscheinlich von seinem Hintergrund her rein familiär irgendwo in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, aber jetzt nicht unter den Ärmsten. Aber man muss schon sagen, Jesus hat das, was er gehabt hat, das Wenige, hat er doch selber zurückgelassen. Er sagt mal den Jüngern beispielsweise, ich weiß nicht einmal genau, wo ich am Abend dann meinen Kopf anlegen kann, zum Schlafen. Jesus hat vermutlich kaum etwas besessen. Jesus ist nie auf einem hohen Ross gekommen, was auch ein Bild war damals für irgendwo Herrschaft und Macht, sondern wenn er mal geritten ist, dann auf einem Esel, was ganz sicher auch nicht von ungefähr gekommen ist, dass er das so gemacht hat. Und wenn es eben von so einem kommt, hat es Kraft, hat es Wirkung an einem Herz. Also, Jesus beglückwünscht eine Gesellschaftsschicht, wo wir vielleicht nicht so würden beglückwünschen. Ist etwas Irritierendes irgendwo durch. Aber ich glaube, es regt auch zum Nachdenken an, was Gott für Standards hat. Was das Reich Gottes für Standards hat. Und ich glaube, man darf sich das auch als, wir dürfen schon sagen, in der Schweiz lebende reiche Leute, dürfen wir nicht vergessen, die Besitzverhältnisse, die werden sich irgendwann schon mal noch verändern. Unser Land, unsere Uhren, unser Schmuck, unser Auto ist uns nur für eine gewisse Zeit gegeben. Und auch wenn ich die Sachen auch gerne habe, nützt mal herzlich wenig in dem Reich, von dem Jesus eigentlich kommt. Es soll nicht gegen das sein. Es soll uns mehr einfach zeigen, hey, ich glaube, Jesus tickt schon noch eine Spur anders als im Denken wie wir. Und im Vers 4 heisst es, Beglückwünsche sind die nicht die Traurigen, sondern viel stärker die Trauernden. Denn sie werden getröstet werden. Sie werden getröstet werden. Auch da, ich glaube, Trauernde, wenn man es so in den Zusammenhang anschaut, wie Jesus das sagt, Lukas angeschaut, Matthäus angeschaut, muss das irgendwo auch eine Traurigkeit sein, die irgendwo auch mit dem Status von der Armut muss zusammenhängen muss. Nicht, dass es nicht auch weiter kann gelten kann, das Versprechen natürlich auch, aber im unmittelbaren Zusammenhang da muss es schon mit der Armut, der materiellen Armut auch zusammengehangen haben. Es ist auch stark davon auszugehen, dass in der damaligen Zeit die Armen viel mehr Grund zum Trauern hatten, weil wenig Möglichkeiten da waren, wenn man krank war, sich irgendwo Hilfe bei Ärzten oder so zu kaufen, eine sehr hohe Kindersterblichkeitsrate, Hygiene-Standards, die sicher auf einem sehr geringen Niveau waren. Ist wahrscheinlich normal in einer Familie, dass einfach mehrere Kinder, man hat ja damals auch viel mehr Kinder bekommen, mehrere Kinder auch gestorben sind. Vielleicht bei der Geburt, ab und zu die Mutter gestorben ist. da kommt schon eine Last auf ein Leben, wenn man so harte Schicksalsschläge erlebt. Eine Schwere. Und zu denen redet Jesus. Und nicht im Sinn von eben Wort vom was auch nicht, wo wir uns vielleicht so wieder ausdenken, sondern auch da eben Glück wünscht sie. Und findet irgendwo die richtigen Worte, wo der Trauernde in diesen Momenten Glück zuspricht. Einerseits durch die Worte von Jesus und andererseits durch das Versprechen, ihr werdet tröstet werden. Leid, oder ja, wenn man durch Leid geht, ist wahrscheinlich nichts Stärkeres als das zu wissen, das hat irgendwann mal ein Ende. Und Jesus spricht ihnen das zu. Auch da wieder in so einer feinen Art und Weise, wo, glaube ich, für uns einerseits mal einfach spannend ist, so zu beobachten, zu sehen, wie das Herz von Jesus tickt. Und auf der anderen Seite auch vielleicht für uns selber etwas rauszunehmen. Einerseits, wenn man selber trauert und auf der anderen Seite auch, glaube ich, lernen von Jesus, auch wie man Trauernde, wie man ihnen auch Trost spenden und ihnen schenken. Ich weiss nicht, wie du umgehst, wenn du einer Situation oder einer Person begegnest, die in Trauer ist. Das ist auch nicht jemand, den du kennst, der einen älteren Teil verloren hat. Es gibt ja auch, dass junge Menschen sterben, die schon Kinder haben. Das sind so, finde ich, so wie ich kenne, fast die schwersten Situationen. Eine Familie plötzlich irgendwo die Mutter stirbt und der Mann steht da allein mit den zwei Kindern oder drei oder wie viele es denn sind. Also, es gibt so Situationen, vielleicht kommen dir noch andere in den Sinn, wo es schwierig ist, irgendwo die richtigen Worte zu finden. Was sagst du dort? Ich habe manchmal das Gefühl, kannst du nur falsch machen und das Falsche sagen. Und was sagst du überhaupt und was machst du überhaupt? Und ganz eine schwierige Sache. Und vielleicht hilft es uns da auch, von Jesus her ein bisschen zu lernen, zu verstehen, was brauchen so Menschen. Ich glaube, zum einen ist wichtig, mal zu verstehen, die Traurigkeit ist irgendwo auch ein Gefühl. Und wir Menschen haben Gefühl, jeder Mensch hat Gefühl. Und die Seligpreisungen von Jesus zielen ganz stark auf das Gefühl des Menschen ab. Vielleicht sagen die einen, nein, der Mensch ist mehr Wille oder der Mensch ist mehr Verstand. Gefühle sind irgendwo nachgelagert. Ich habe vorhin mal gemeint, wir können über Gefühle herrschen. Heute würde ich sagen, ich glaube, der Wille und der Verstand sind viel mehr von den Gefühlen dominiert als umgekehrt. Wir Menschen, das Stärkste, was uns treibt, unsere Gefühle. Und Traurigkeit, Trauer ist ein Gefühl. Und vermutlich gibt es wenig Gefühle, die so stark sind wie die Traurigkeit. Die so einen krassen Einfluss nehmen, auch auf den Alltag. Eben beispielsweise, man verliert einen geliebten Menschen, der stirbt oder weil irgendwo eine Beziehung zerbricht. Auf einmal fehlt einem etwas, an dem man gehangen ist. Das löst das Gefühl von der Trauer nachher aus und wirkt unglaublich schwer. Haben Sie das auch schon erlebt? Vom einen Tag auf den anderen ist deine Welt einfach eine andere. Es fehlt etwas, das dir vorher vertraut war, lieb war. Ich glaube, die schöne Seite an der Traurigkeit und auch an der Trauer ist die, es zeigt einem eigentlich den Wert von dem Zustand, wenn man glücklich ist. Wenn man irgendwo weitgehend komplett ist. Wenn man die Sachen hat, die einem wichtig sind. Und sie hilft uns dann eben zu sehen, wie wertvoll das ist in einem Gefühl. Finde ich noch stark. Glücklich sind die Trauernden, sagt Jesus. Eben Glück wünscht sie. Wir könnten auch sagen, glücklich sind die Klagenden. Das ist im Wortgebrauch, von dem Wort, das Jesus da braucht, ganz eng verbunden. trauernd und klagend. Und ich hatte lange Zeit eigentlich sehr ein negatives Verständnis von Klagen gehabt. Im Sinne von, als Christ klagt man nicht, als Christ preist man den Herr. Und wahre Geistlichkeit zeigt sich, wenn du auch in der Not und in der Traurigkeit immer noch Lobpreis machst. Und spannend dazu ist einfach zu sehen, dass Psalmen beispielsweise 2/3 sind Klagen, 1/3 ist Lobpreis. Also es ist irgendwo klar, es gehört beides dazu, aber man muss wirklich auch sagen, auch Klage hat irgendwo seinen Platz. Früher haben Menschen, die getrauert haben, Asche oder Erde genommen und haben sie sich über den Kopf gestreut oder gerieben. Oder man sieht das teilweise noch in diesen Filmen von der damaligen Zeit. Ich weiss nicht, heute trauern oder klagen. Ich weiss nicht, man kann laut werden, man kann mal fluchen, man kann mal irgendwo in den Kasten hineinginken, so dass er nachher kaputt ist. Und ich denke manchmal, dass ich würde schämen, leckt mir, ui, nein, jetzt bin ich zu weit gegangen, das habe ich auch gemacht. Und Jesus sagt, glücklich, zu beglückwünschen sind die, die klagen. Zu beglückwünschen sind die, die trauern. Also, glaube ich, ist gar nicht so schlecht, wenn man auch im Leid dem Ganzen irgendwo einen gewissen Ausdruck geben kann. Wenn es nicht nur im Stillen verborgen ist, sondern dass das raus kann, dass sich das zeigen kann. Ich glaube, Klagen oder auch Trauer ist die erste und auch die gesündeste Reaktion auf Traurigkeit. Und wir leben schon, ich glaube, müssen wir schon sagen, in einer Gesellschaft, wo man eigentlich, wo das christliche Gesellschaft hier und her, aber wo das wie nicht mehr so salonfähig ist, zu klagen. Sondern wenn man irgendwo etwas hat, dann ist eigentlich der edelste Weg. Man redet nicht darüber und man funktioniert einfach weiter. Also im Sinne von der Show must go on. Jemand hat einmal gesagt, der einzige Weg, Trauer zu überwinden, ist durch Trauer. Das ist wie ein Heilungsprozess, wo musst du durchlaufen, um wieder Freude zu bekommen, um wieder glücklich zu werden. Das Buch, ein sehr gutes Buch dazu, das heisst «Die Unfähigkeit zu trauern», wo so unsere Gesellschaft beschreibt und auch das sehr gut aufzeigt. Der einzige Weg, um Trauer zu überwinden oder ja, zu durchlaufen, ist durch Trauer. Und ich denke, das deckt sich sehr gut mit dem, was Jesus sagt. Glücklich sind die, die traurig sind oder die trauern. Und nachher kommt die Verheißung, dann sie werden tröstet werden. Vielleicht gehört es zu den schönsten Erfahrungen im Leben, die man machen kann, wenn man durch irgendeine andere Person Trost erfährt. Ich glaube, jeder von uns kennt Situationen, wo du traurig bist, tief traurig bist. Und dann Trost erfahren. Heisst ja nicht, dass alle Traurigkeit gerade muss weg sein, aber es gibt mal wieder so ein Aufschnaufen, so einen Lichtblick. Oder anderen Trost können geben. Das Gefühl zu haben, jetzt habe ich jemandem wirklich helfen können. Wo einfach traurig ist und dem es nicht gut geht, können helfen. Ich glaube, es ist ein so schönes Gefühl, ich erlebe es nicht oft, aber ich glaube, es ist wirklich ein schönes Gefühl. Ich möchte eigentlich mit einem Gedanken schliessen heute Morgen. Und das ist der, wie kann ich jemandem, und ich glaube, das ist genau das, was Jesus da macht, wie kann man jemandem Trost geben, der im Moment in Trauer ist. Und vielleicht ist es das Wort für dich selber heute Morgen, wo du sagst, hey, ich traure im Moment über einen Verlust. Was auch immer, ob Job, ob Beziehung, ob etwas Materielles. Oder dann ist es vielleicht eine Idee, wie du jemanden, den du kennst, kannst Trost vermitteln. Und das ist folgender Gedanke, wo ich, wie gesagt, glaube, dass Jesus das da angewendet hat. Die naheliegendste Reaktion ist ja vielleicht manchmal, wenn jemand in Trauer uns begegnet, ist die zu sagen, ich bete für dich. Und ja, das ist super, wenn man das macht, oder? Aber ob jetzt die Worte, die Aussage, die Information, ich bete für dich, immer hilft, am anderen bin ich nicht ganz sicher. Mich dünkt es viel mehr kann helfen, in so einer Situation jemandem zu sagen. Und ich glaube, genau das macht Jesus da. Hey, das ist durch das, was du jetzt gehst, das ist schwer. Und ich gehe davon aus, oder vielleicht aus eigener Erfahrung, was vor dir liegt, die Zeit, die vor dir liegt, wird noch genauso schwer bleiben. Auf dich wartet eine schwere Zeit. Du musst da durch. Aber es wird ein Tag kommen, wo du das Licht am Ende des Tunnels wieder siehst. Nichts anderes macht Jesus da. Das sagt er denen, die trauern. Und wie ich das am Anfang gesagt habe, sind Worte, glaube ich, die heute genauso eine Gültigkeit, eine Wirkung haben. Und so können sie auch uns heute dienen, seelsorgerlich. Und so, wie wir es auch als Menschen brauchen. Und ich möchte einfach zum Abschluss noch beten. Und jeder, der da ist, inklusive mir selber, Mut machen, den Trost und den Zuspruch, den wir brauchen für unser Leben, wirklich bei Jesus abzuholen. Jesus, danke vielmals für die Seligpreisungen, für den Einblick einfach in dein Herz und auch vor allem in dein Mitgefühl für uns Menschen, für unser Menschsein, auch für dein Verständnis, dass wir aus Fleisch und Blut sind, dass wir leiden, dass wir Gefühle haben, die wahnsinnig grossen Einfluss haben auf unser Leben. Und ich danke dir einfach für deinen Versuch, uns da drinnen zu helfen und uns zu dienen. Und du weißt auch, wo jeder heute Morgen steht, der da anwesend ist, ja, wo die Lasten sind und wo das Herz drückt und wo das Herz schwer ist. Und lass die Worte auch von dir heute Morgen Herr, einfach in unseren Herzen wirken. Wie so eine Salbe, wo Licht gibt, wo lichtert und wo einfach gut tut. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Also, danke für die Aufmerksamkeit. Und jetzt einfach dem Raffi das Wort übergeben. Er hat noch etwas zu feiern heute.
Ja, mir, oder?
Mir.
Danke vielmals, Regi. Hast du heute den 16 Gottlieder angehört?